Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Herr, nun lass uns auf deine frohmachende Auferstehungsbotschaft hören. Lass uns ganz erfüllt werden mit dieser Freude, mit dieser Osterfreude. Und schenk du uns dazu deinen Geist, dass wir das hören, was du gehört haben willst, und dass ich das sage, was du geredet haben möchtest. Amen. Liebe Gemeinde, anstelle der Lesung des heutigen Predigttextes aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 16, 1 bis 8, wollen wir diesmal die Ostergeschichte aus der Sicht der Maria Magdalena hören und nur dabei und daraus folgend uns dann fragen lassen, ob auch wir bereit sind, mit der Wahrheit der Auferstehung Jesu unser Leben gestalten und von ihm selbst gestalten zu lassen. Am Schluss der Predigt lese ich dann noch einmal den Predigttext vor. Also hört, was Maria Magdalena von jenem frühen Ostermorgen des Jahres 30 zu berichten hat. Es waren schreckliche Tage und dunkle Nächte damals, als Jesus gekreuzigt wurde. Zuerst das Grauen von Karfreitag. Es kam eine Sonnenfinsternis, die das Licht verschluckte, bis man die Hand nicht mehr vor Augen sah. Aber auch mir selbst wurde es schwarz vor Augen, weil das letzte Fünkchen Hoffnung in mir verloschen war. Der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke und der Blick ins Allerheiligste war frei. Aber mir hat es schier das Herz zerrissen, als Jesus dann laut schrie und verschied. Ich habe aus der Ferne zugeschaut mit Maria, der Mutter des Jakobus und der Salome. Sonst waren da außer den Soldaten nur noch seine Mutter und Johannes, den Jesus besonders lieb hatte. Mir standen Tränen der Ohnmacht und der Verzweiflung in den Augen, weil ich nichts mehr für meinen Herrn tun konnte. Ich war ihm in Galiläa nachgefolgt, hatte ihm gedient, war mit ihm nach Jerusalem hinaufgezogen. Wir dachten alle, er würde sich nun krönen lassen zum Messias und König von Israel. Er würde die Verzweiflung und Not seines Volkes wenden, alle Kranken heilen, alle Gebeugten und Gedemütigten aufrichten und für immer alles Unrecht und Unheil aus Israel verbannen. Und nun das. Freiwillig hatte er sich gefangen nehmen, wegführen, verleumden, schlagen, anspucken und verurteilen lassen. Nichts tat er zu seiner Verteidigung. Alles ließ er einfach über sich ergehen. Und dann hing er da, ausgemergelt, blutig und gekrümmt am Kreuz, stundenlang, bis es schon fast Abend wurde. Die Leute vom Ratsherrn Josef von Arimathea zogen endlich die Nägel aus den Balken und nahmen den Leichnam ab. Sie wickelten ihn in ein neues weißes Leinentuch und brachten ihn einige Meter weiter in das neue Familiengrab des Ratsherrn. Dort legten sie ihn eilig hinein. Denn die Sonne war am Untergehen und bald würde der Sabbat beginnen. Dann musste jede Arbeit ruhen. Wir Frauen sahen noch, wie die Männer einen schweren Rollstein vor den Eingang des Felsengrabes wuchteten. Dann gab es nichts mehr für uns zu tun. Es war vorbei. Ja, für mich war alles zu Ende, einfach alles, seit Jesus im Grab lag. Er war doch der Inhalt meines Lebens gewesen. Alles, wirklich alles verdanke ich ihm. Ohne Jesus wäre mein Leben nichts mehr wert gewesen. Ich wäre zugrunde gegangen auf dem Straßenstrich von Kapernaum. Damals wollte keiner mit mir etwas zu tun haben, keiner. Aber durch Jesus ist alles neu geworden. Ich fand einen Herrn, ich fand Schwestern und Brüder. Ich wusste mich auf einmal geliebt und angenommen. Und jetzt? Jetzt war alles vorbei. Ich war selbst fast wie tot, ganz gelähmt von der Angst. Ich fand kaum Schlaf in jener Nacht von Freitag auf Samstag. Am Sabbatmorgen ging ich zwar in den Tempel, in den Gottesdienst, aber mit religiösen Traditionen ist der Tod noch lange nicht besiegt. Ich betete danach das 18-Bitten-Gebet, das in jedem jüdischen Gottesdienst gebetet wird, und auch jene Bitte darin, Gepriesen seist du, Jahwe, der die Toten lebendig macht. Aber mit frommen Worten ist der Tod noch nicht überwunden. Und so kreisten meine Gedanken wieder um das schreckliche Geschehen. Endlich neigte sich die Sonne zum Untergang. Der Sabbat war zu Ende. Allmählich begann wieder das geschäftige Treiben in den Basaren. Man hörte wieder das fröhliche Lachen und Rufen der Kinder. Das Leben ging weiter. Es musste ja weitergehen. Wie konnte ich Jesus jetzt noch dienen? Ja, ich konnte seinen Leichnam noch salben mit einem Gemisch aus Aloe und Myrrhe, um ihm die letzte Ehre zu erweisen. Ich konnte Gewürze in die Grabkammer ausstreuen, um mit Wohlgerüchen den Verwesungsgeruch zu überdecken. Mechanisch und ohne innere Anteilnahme kaufte ich mit Maria und Salome die notwendigen Gefäße und Zutaten in der Innenstadt. Nach der Männerarbeit am Freitag sollte jetzt wenigstens noch der Liebesdienst von uns Frauen am Sonntag erfolgen. Für uns war es wichtig, die Bestattung auch würdig abzuschließen. Wir verabredeten uns, am anderen Morgen in aller Frühe zum Grab zu gehen. Auch in jener Nacht tat ich kaum ein Auge zu. Noch vor Sonnenaufgang verließ ich das Haus und machte mich mit Maria und Salome auf den Weg zum Grab. Wir schlugen die nordwestliche Richtung ein. Eine eigenartige Stille lag auf Jerusalem. War es die eisige Grabesruhe, die Totenstille? Oder war es eine Spannung, bei der die Stadt den Atem anhielt? Fest umklammerte ich mein Salbgefäß. Wenigstens stand ich am Grab nicht mit leeren Händen da. Es war noch stockfinster. In dieser stillen Dunkelheit fiel kaum ein Wort zwischen uns. Das Grabesdunkel, das hinter dem Stein über Jesus herrschen musste, schien auch uns beinahe zu verschlingen. Nur eine fragte: Ja, und der Stein? Wer wälzt uns den vom Grabeingang? Ja, dieser sehr große, runde Stein, der plötzlich wie ein schwerer Sorgenstein auf unserer Seele lag, wie sollten wir den als schwache Frauen wegrollen? Als wir durch das Stadttor hinauskamen, begann gerade in der Dämmerung im Osten der neue Tag heraufzuziehen, wie an jedem Morgen. Aber für uns war es noch immer zappenduster in unserem Kummer und ein großes Problem stand uns auch weiterhin vor Augen. Der Stein vor dem Grab, ja, dieser Stein, der uns vom Grab trennte wie der Tod von unserem Herrn. Der Tod, den keiner wegrollt, auch keine Männerkraft. Der Tod, den keiner wegträgt, auch keine Frauenliebe. Im ersten Morgenschimmer näherten wir uns dem Garten mit der Grabanlage. Und jetzt? Bisher hatten wir die Blicke traurig gesenkt. Jetzt hoben wir die Augen nach oben. Bisher waren wir innerlich blind gewesen. Jetzt schauten wir auf und wurden wieder sehend. Schau, der Stein ist weg. Der Eingang ist frei. Bisher hatten wir nur unsere Probleme und unsere Trauer gesehen. Doch nun, als wir nach vorne sahen, war der Stein weggewälzt. Ja, wäre nur das Problem des Todes auch aus dem Weg geräumt, aber damit war ja überhaupt nicht zu rechnen. Zögernd gingen wir auf den felsigen Berghang zu. Der Eingang war ein dunkles Loch, das uns trotzdem magisch anzog. Wir gingen die Felsstufen den Gang hinunter. Unten mussten wir uns durch eine niedrige Öffnung bücken, die uns in den würfelförmigen Vorraum führte mit Steinbänken an den Seiten. An diesen Raum schloss sich die eigentliche tiefer gelegene Grabkammer an. Wir durchschritten auch den zweiten Durchgang, um endlich zu unserem Ziel zu gelangen. Rechts und links vom Eingang gab es wieder Steinbänke unter Rundbögen, aber wir wussten, in dieses Grab war noch niemand bisher gelegt worden, außer Jesus. Und da standen wir nun und wieder gingen uns die Augen auf, denn wir waren nicht allein in der Grabkammer. Ein junger Mann saß rechts von uns. Es war aber kein gewöhnlicher junger Mann. Er hatte ein langes, weißes Gewand an. Nein, es war nicht bloß weiß, sondern leuchtend, strahlend und hell. Die ganze Grabkammer war durch seine Leuchtkraft erhellt. Unvermutet wurden wir mit einer Nähe konfrontiert, die den Graben zwischen Himmel und Erde, zwischen hier und drüben, drunten und droben, diesseits und jenseits übersprang. Die Nähe Gottes vermittelt durch die Gegenwart des Engels. Vor diesem Glanz hätten selbst die frömmsten Menschen nicht anders reagiert als wir. Wir entsetzten uns. In Staunen und Schrecken geraten, standen wir alle da, als wären wir gelähmt, sprachlos vor dem Unbegreiflichen. Wir waren in das Grab gekommen, um in der Dunkelheit den toten Jesus zu suchen und fanden statt einer Leiche eine leere Steinbank und darauf diesen leuchtenden Boten Gottes. Das konnten wir damals einfach nicht zusammenbringen. Unbegreiflich waren für uns auch die Worte, die der Engel aus der Lichtwelt Gottes uns zurief. Habt keine Angst, erschreckt nicht. Ihr sucht Jesus, Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Ihr habt eine Wallfahrt zu seinem Grab machen wollen. Aber ihr sucht vergeblich, denn er sucht den Lebenden bei den Toten. Auferweckt hat Gott ihn, auferweckt von den Toten. Sein Körper kam unter die Erde, aber er wurde nicht zur Erde. Seht, wo sie ihn hingelegt haben. Unser Blick streifte über das ausgehauene Troggrab, über die Steinbank, wo noch die vom harzigen Öl steifen Binden und das Leichentuch lagen. Es war einfach unbegreiflich, unfassbar und schier unmöglich für uns. Aber was bei Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Und Gott hat das für Menschen unmögliche und unbegreifliche Wunder vollbracht und Jesus von den Toten auferweckt. Der Bote Gottes sprach weiter und gab uns einen Auftrag. Geht, bleibt nicht im Grab, geht hinaus in die Welt. Bleibt nicht bei der Erinnerung, sondern geht und ruft es hinaus. Sagt es seinen Jüngern und sagt es besonders dem Petrus, der ihn dreimal verleugnet hat. Jesus ist nicht da, wo sie ihn hingelegt haben, sondern Jesus ist da, wo er euch hinruft. Euer Herr ist euch nämlich längst voraus. Er ist euch vorausgegangen, wie er es versprochen hat. Denn auf seine Worte könnt ihr euch verlassen, wo immer ihr auch hinkommen werdet. Euer lebendiger, auferstandener Herr ist immer schon dort. Folgt ihm nur nach Galiläa. Und Galiläa, das ist doch euer Alltag. Das ist euer Leben. Folgt ihm nach Galiläa, wo es mit ihm angefangen hat. Dort geht es mit ihm auch weiter. Das Evangelium ist noch nicht zu Ende. Im Gegenteil, es nimmt jetzt erst richtig seinen Anfang. Fluchtartig verließen wir das Grab und traten in die helle Morgensonne. Innerlich und äußerlich zitternd, außer uns vor ehrfürchtiger Scheu und großer Freude. Am liebsten hätten wir es über ganz Jerusalem ausgerufen. Jesus lebt, er ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Er hat den Tod besiegt, er hat die neue Schöpfung eingeläutet. Aber wir waren zu sehr überrascht, überrumpelt, überwältigt. Und so sagten wir niemandem etwas im Licht dieses Augenblicks, der alles in den Schatten stellte, was wir je zuvor erfahren hatten. Soweit der Bericht der Maria Magdalena vom Geschehen des frühen Ostermorgens. Sie bezeugt mit den anderen Frauen und mit den Jüngern, denen der Auferstandene etwas später selbst erschienen ist, Jesus ist wahrhaftig, leiblich und sichtbar auferstanden. So wie es im Markus-Evangelium niedergeschrieben ist, berichten es auch die anderen drei Evangelien. Das Grab ist leer. Jesus ist nicht im Tod geblieben, er ist auferstanden. Er hat den Tod für immer besiegt. An diesem vielfachen Zeugnis hängt unsere ganze christliche Hoffnung. Der Apostel Paulus, wir haben es vorhin gehört in der Lesung, spricht sogar von über 500 Brüdern, die den Auferstandenen auf einmal gesehen haben. Weil Jesus auferstanden ist, darum lohnt es sich auch ein Leben lang an Jesus dran zu bleiben. Darum lohnt es sich, unser ganzes Vertrauen auf ihn zu setzen. Wenn Jesus lebt, dann gibt es auch für dein Leben ein unüberbietbares Ziel, nämlich ewiges Leben bei ihm. Das wirklich Gewaltige an Ostern ist ja nicht nur, dass Jesus lebt, sondern dass er auch will, dass du lebst, dass du und ich leben. Er fragt dich ganz persönlich, hast du ein Verlangen danach, mit ihm ewig zu leben? Er hat das Verlangen, dass du neues Leben erhältst. Ein besseres Leben als das, was du dir je vorstellen kannst. Er fragt dich, was du angesichts des Todes und der Toten ausrichten kannst. Trotz all der hochkomplizierten medizinischen Apparate. Nichts. Trotz all der vielen abgehobenen philosophischen Gedanken über Leben und Ewigkeit. Nichts kannst du ausrichten. Dann tritt weg von der Bahre, die du getragen hast. Dann mach Platz für Jesus, den Auferstandenen, durch dessen Stimme die Toten wieder lebendig werden. denn er gibt sich nicht zufrieden mit den Anstrengungen, die unternommen werden, um sterbendes Leben durch Infusionen oder irgendwelche Apparate Medizin zu verlängern. Er gibt sich auch nicht irgendwelchen flachen Vorstellungen hin, dass mit dem Tod alles vorbei sei oder dass wir in einem ewigen Kreislauf als Wiedergeborene zurückkehren müssten, sondern er will und wird das verlorene Leben wiederherstellen, auch dein und mein Leben. Du hast dein Leben noch in der Hand, aber so wie Sand, der unaufhörlich zwischen deinen Fingern zerrinnt. Aber du hast es auch in der Hand, ob sich die durchbohrte Hand Jesu um dein Leben schließen darf und dich auch im Sterben nicht loslässt. Auch in dem Sterben, das du lebend durchlebst. Denn für dich und mich ist er gekreuzigt worden. Für dich und mich ist er auferweckt worden. Es geht ihm darum, dein Leben, es geht ihm nicht darum, dein Leben ein bisschen zu verlängern durch ausgefeilte Ernährung, durch Sport oder aufbauende Pillen. Dafür gibt es Forscher und Ärzte. Es geht ihm nicht darum, dein Leben ein wenig lebenswerter zu machen durch weise Gedanken oder vorbildliche Moral. Dafür gibt es Lehrer und Philosophen. Aber wenn es darum geht, was du und ich wirklich für die Ewigkeit benötigen, dann sind wir alle miteinander nur ganz kleine Lichter. Jesus und nur Jesus allein hat die Antwort auf deine wesentlichen Lebensfragen. Du musst wiedergeboren, wiederbelebt, erneuert und neu beatmet werden mit dem Atem des Himmels, mit dem Hauch des Geistes Gottes. Nur wo Jesus ist, kann der Tod nicht mehr existieren. Nur wo Jesus ist, kann der Tod nicht mehr existieren. Kein Tod in deinem Leben darf mehr weiterleben, wenn Jesus da drin ist. Und wo er ist, da sollen auch du und ich sein und wirkliches Leben haben ohne Ende, so wie er jetzt hat. Und jetzt lasst uns am Schluss noch einmal dieses Osterevangelium hören aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 16, 1 bis 8. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes weißes Gewand an, und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.